Hier ist Großstadtradio. Unterwegs in Brandenburg. Willkommen bei InOPR, unser Brandenburg-Podcast aus Ostprignitz-Ruppin, der neuen Podcast-Reihe von Großstadtradio. Ich bin Joachim Ackermann und nehme dich mit nach Ostprignitz-Ruppin, in einer Region, die so viel zu erzählen hat. Zwischen Dosse und Rhin treffen weite Felder auf klare Seen, stille Alleen auf lebendige Städte und Geschichte auf Zukunft. Hier, wo einst Theodor Fontane unterwegs war, möchte ich heute die Menschen treffen, die diese Gegend prägen, mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten. In dieser Reihe bin ich für dich vor Ort, in Städten wie Neuruppin, Wittstock-Dosse, Küritz oder Rheinsberg, in kleinen Dörfern, auf Höfen und an Orten, an denen Zukunft gestaltet wird. Ich möchte zeigen, wie sich dieser Landkreis entwickelt und was ihn so besonders macht. Grundlage vieler Entwicklungen ist das Kreisentwicklungskonzept 2035+. Damit hat sich Ostprignitz-Ruppin ehrgeizige Ziele gesetzt. Für bessere Lebensqualität, für Wirtschaft, Mobilität, Gesundheit, Kultur und Tourismus. Und für ein starkes Miteinander, das wir in OPR stärken. So steht es im Konzept und genau das will ich in diesem Podcast erkunden. In unserer ersten Folge OPR entwickeln geht es darum, wie der Landkreis diesen Weg einschlägt, welche Ideen dahinter stehen und welche Menschen ihn mitgestalten. Ich lade dich ein, dabei zu sein, auf einer Reise durch eine Region, die mit ihrer Weite, Stille und Kreativität überrascht. Schön, dass du zuhörst, hier in OPR. Zum Start dieser Podcast-Reihe habe ich mich in der Kreisverwaltung mit Landrat Ralf Reinhardt, dem Dezernenten ersten Beigeordneten Werner Nüse und mit Viktoria Juraschek aus der Teamleitung Kreisentwicklung und Mobilität zum Interview getroffen. Zunächst habe ich meine Gesprächspartner gebeten, sich vorzustellen.
Ja, mein Name ist Ralf Reinhardt. Ich bin 49 Jahre alt, seit 15 Jahren Landrat hier in Ostprignitz-Ruppin und auch gebürtiger Einheimischer. Ich bin in Küritz geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und von daher freue ich mich hier auch in diesem wichtigen Amt wirken zu können.
Ja, mein Name ist Werner Nüse, ich bin 61 Jahre alt, bin der erste Beigeordnete und Dezernent für Bau und Ordnung Umwelt und bin vor rund 15 Jahren aus Richtung Sachsen hierher gezogen, gebürtig aber aus dem Rheinland.
Ja, hallo, mein Name ist Viktoria Juraschek. Ich bin die Leiterin der Kreisentwicklung und Mobilität beim Landkreis. Ich komme auch nicht aus dem schönen Landkreis, sondern bin vor circa 10 Jahren zugezogen und ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt.
Ja, Herr Reinhardt, meine erste Frage, die dreht sich natürlich um den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Was macht dieser Landkreis für Sie ganz persönlich aus?
Ja, vor den Toren der Hauptstadt ist OPR so das, was früher so als Sommerfrische für die Großstädter bezeichnet worden ist. Sie sind halt hergekommen und haben sich hier erholt, Ruhe, Ausgleich gesucht. Und das sind die großen Funde, mit denen wir auch heute versuchen, Gäste zu gewinnen. Also ein Landstrich, der ländlich geprägt ist, dicht an einer großen Stadt. Und durch diese Ländlichkeit viel verkörpert von dem, was viele Menschen heute suchen, Ruhe, Ausgleich, Weite und trotzdem die Nähe der großen Metropole, das ist eigentlich ein wichtiger Pfund, mit dem die Menschen hier Tag ein, Tag aus auch gerne punkten wollen. Man merkt, dass die Menschen hier bodenständig sind, Einheimische auch sich untereinander gut vernetzen und gerne hier leben. Und da zähle ich mich selber zu. Bin hier also groß geworden und weiß es, was es bedeutet, dass man weitere Strecken zurücklegen muss. Die Orte sind anders als im Ruhrgebiet eher mehrere Kilometer auseinander, sind meistens sehr, sehr klein. Die Dörfer haben so zwischen 100 und 500, 600 Einwohnern. Die Städte sind auch nicht unbedingt so großstädtisch. Neuruppin als Kreisstadt mit seinen 30.000 Einwohnern ist da schon die Ausnahme. Ansonsten liegt die Einwohnerzahl im städtischen Bereich so zwischen 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Wittstock um die 14.000. Also eine Gemeinschaft von Orten, von Städten, die vieles miteinander verbindet und die große Metropole Berlin so in einer Stunde Pendelreichweite haben. Und damit sind wir eine ländliche Region in Brandenburg, die aber viele Einflüsse der großen Stadt auch im Alltag spürt.
Herr Nüse, was macht für Sie den Landkreis aus?
Ich habe gerade in anderer Gelegenheit gesagt, Wasser, Weite und alte Städte. Also das ist so für mich gerade die Weite. Ich kann ja in dieser Runde auch sagen, früher habe ich immer die Leere gesagt, hat man mir gesagt, das klingt so negativ. Ich muss sagen, es ist die Weite des Landes, die das ausmacht. Das Wasser ist halt sehr schön, auch fürs Auge, fürs Nutzen natürlich auch. Gerade heutzutage und wie der Landrat schon sagte, die Sommerfrische ist ja damit auch so ein bisschen assoziiert. Ja, und die alten Städte finde ich halt sehr schön, da ich selber aus Gegenden komme, wo der Krieg weitgehend alles wegrasiert hat und man eben nur Nachkriegsbauten vorfindet, ist natürlich hier die Gegend, die weitgehend verschont wurde im Zweiten Weltkrieg, besonders schön, weil man eben wirklich hier Stadtstrukturen von 100, 200, 300 Jahren noch erleben kann. Und das ist für mich, der an Architektur auch interessiert ist, auch immer ein Gewinn.
Was macht OPR für Sie aus?
Ja, also erstmal meinen Vorgängern muss ich da zustimmen. Natur, Landschaft, Wasser, Wasser, Wasser. Also ich glaube, das Wasser, das zieht doch die Leute hierher. Und jetzt als noch gar nicht so lange Mutter von 3 Kindern, ist es auch die Familienfreundlichkeit. Also die kleinen, wunderschönen Städte, also da muss ich wirklich Werbung machen. Wir haben eine wunderbare, sanierte Stadtlandschaft hier bei uns im OPR. Bieten halt auch ein super Angebot für Familien, ob es Schule, Kita, Vereine. Also wir haben ein extremes Vereinsleben hier, ein wunderschönes, ob Wasser oder andere Sportmöglichkeiten. Es gibt, das macht ganz viel aus, hier dann auch zu leben, auch als Familie.
Einige Zahlen und Fakten. Ostprignitz-Ruppin, das sind knapp 100.000 Menschen in einem Landkreis, der sich auf rund 2.500 Quadratkilometern erstreckt und damit viel Platz lässt für Landschaft, Geschichte und neue Ideen. Die Kreisstadt Neuruppin ist mit rund 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern das größte Zentrum. Weitere wichtige Städte sind Wittstock-Dosse, Küritz, Rheinsberg und Wusterhausen-Dosse. Zum Vergleich, die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam allein hatte Ende 2024 rund 185.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Anteil von Bewohnern mit ausländischem Pass liegt im Landkreis bei rund 5,5%, bundesweit beträgt er aktuell etwa 15%. Die Bevölkerung in Ostprignitz-Ruppin ist insgesamt vergleichsweise älter. Die größte Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen hat einen Anteil von 34,1% an der Gesamtbevölkerung, gefolgt von den 60- bis 74-Jährigen mit 24,6%. Doch ein positiver Wanderungssaldo, also Zuzüge, sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises stabil bleibt. Dazu gehören auch Pendlerinnen und Pendler, zum Beispiel nach Berlin. Die Wirtschaft in Ostprignitz-Ruppin ist geprägt von Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft und Tourismus. Der Landkreis setzt stark auf sanften Tourismus mit einer Vielzahl von Beherbergungs- und Freizeitbetrieben rund um Seen, Wälder und historische Stadtkerne.
Herr Reinhardt, welche Themen bewegen denn die Menschen hier in Ostprignitz-Ruppin aktuell? Was kriegen Sie von den Bürgerinnen und Bürgern zurück?
Na, ganz wesentliche Punkte sind die Fragen, wie komme ich von A nach B? Also Mobilität in allen Formen. Die touristische Mobilität ist etwas, die uns über lange Frist immer beschäftigt. Radtourismus ist etwas, was hier sehr populär ist, nicht nur für Auswärtige, sondern auch für die einheimische Bevölkerung. Man bewegt sich hier gerne mit dem Fahrrad und da fehlt es dann oftmals an den geschützten Wegen für die Radfahrer oder den gut ausgebauten Wegen. Auf den Straßen zu fahren ist bei den hohen Geschwindigkeiten doch oftmals riskant und auch nicht gerade so erholsam. Und von daher ist es ein wesentliches Projekt, was über viele Jahre mich auch schon begleitet, auch schon in meiner vorigen Funktion, als ich noch Bürgermeister war, dass wir das Radwegenetz doch aufeinander ein bisschen mehr abstimmen, verdichten, Lückenschlüsse schaffen. Und das ist etwas, was hier im Alltag auch immer sehr präsent ist und auch immer wiederkehrend. Und wir stehen jetzt kurz davor, dass die Radwegesaison wieder beginnt, die Radfahrsaison. Und da werden diese Themen auch wieder in den Vordergrund treten. Auch im Alltagsverkehr spielt Mobilität eine große Rolle mit dem Zug, mit der Bahn. Da haben wir auch dicke Bretter zu bohren, die dann auch in der politischen Diskussion immer mal wieder in den Vordergrund treten. Und jetzt jüngst sind wir hier da sehr gebeutelt. Die Hamburger Bahn, die große Verbindung zwischen Berlin und Hamburg, die pausiert gerade, wird saniert. Und das merkt man dann schon, dass da der Zug fehlt, der ein wesentliches Rückgrat setzt. Und wir haben aber Glück, dass hier gerade im Neuruppiner Bereich die Bahnverbindung nicht ganz außer Betrieb gegangen ist, obwohl hier auch Bauarbeiten gerade durchgeführt werden, südlich von Neuruppin. Der Zug ist umgeleitet und fährt über Löwenberg und Oranienburg in die Innenstadt, die Berliner Innenstadt. Zum ersten Mal sogar umsteigefrei. Das ist für die Neuruppiner, für die Wittstocker mal ein großer Gewinn, dass man nicht, wie man es in der Vergangenheit kannte, in Hennigsdorf auf die S-Bahn angewiesen ist, dann auf dem Bahnsteig steht und rennen muss, sondern man kann hier momentan tatsächlich jede Stunde ganz bequem von Neuruppin aus bis nach Gesundbrunn fahren. Und das ist auch ein langfristiges Ziel, an dem wir sehr lange schon arbeiten und wo wir jetzt auch unsere Landesregierung versuchen wollen zu überzeugen, da mit uns doch einen Weg zu finden, wie man das erhalten kann.
Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich heute Morgen hierher genau mit dieser Linie gekommen bin, vom Gesundbrunnen in knapp einer Stunde plus ein paar Minuten direkt hier in Neuruppin-Rheinsberger Tor. Also es hat wunderbar geklappt.
In Ostprignitz-Ruppin wird Zukunft also gerade sehr konkret. Ich habe nun gefragt, warum der Landkreis überhaupt ein neues Kreisentwicklungskonzept gebraucht habe. Und die Antwort war, dass die letzte große Bestandsaufnahme nach der Kreisreform von 1993 stattgefunden hat. Es wurde also höchste Zeit, ein neues Konzept zu entwickeln. Im Kern steht dabei eine einfache große Frage. Wie wollen wir hier in 2035 und darüber hinaus leben, damit die Menschen im Landkreis zufrieden und glücklich sind? 2024 haben sich Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Politik, Verbände und Vereine folgend einer Online-Befragung an einen Tisch gesetzt, um darauf Antworten zu finden. Herausgekommen ist ein Leitbild mit 4 Leitgedanken, die direkt an den Stärken der Region anknüpfen. Verbindend, zielstrebig, ausgewogen und naturnah. Dahinter stehen Ideen für bessere Erreichbarkeit, starke Wirtschaft, hohe Lebensqualität und konsequenten Umwelt- und Klimaschutz. Das Konzept ist dann 2024 vom Kreistag einstimmig angenommen worden. Aus dem Leitbild wurden nun 4 Handlungsfelder des Kreisentwicklungskonzeptes entwickelt. Mobilität, Wirtschaft, Gesundheit und Teilhabe sowie Umwelt und Energie. In jedem Feld gibt es klare Ziele, von schneller Anbindung an die Zentren über die Sicherung von Fachkräften und Pflege bis hin zu mehr erneuerbarer Energie aus der Region. Und es bleibt nicht bei Papier. 35 konkrete Projekte sollen helfen, diese Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Modellhaft und mit Wirkung für den gesamten Landkreis. In unserem Gespräch schauen wir nun genauer hin. Was steht drin in diesem Konzept? Welche Projekte stecken beispielhaft dahinter? Und was bedeutet das alles ganz praktisch für das Leben in Ostprignitz-Ruppin? Zunächst Ralf Reinhardt.
Die übergeordneten Begriffe, die da dann natürlich sind, ist, wie wir die Unternehmen in unserem Landkreis auch erreichen, wie wir denen unter die Arme greifen können, wie wir ihnen Mitarbeiter auch zusteuern können. Und Mitarbeiter zu gewinnen in einer Region, die etwas älter wird, die altert, ist natürlich schwierig. Es zeichnet sich ab, dass wir auf lange Sicht auch abhängig davon sind, dass man Zuzug generiert, dass Menschen hierher kommen oder auch herpendeln. Und beim Pendeln sind wir wieder bei dem Punkt, dass Mobilität über nicht nur das Auto zu generieren ist, sondern eben auch über die Achsen, über die Bahnverbindung im wesentlichen Fokus steht. Und mit entsprechender Zuverlässigkeit, also oft genug, und auch nicht häufig ausfallend etabliert ist. Und das ist so eine Schwierigkeit, an der wir ja schon über sehr viele Jahre hin in Anführungsstrich arbeiten, dass die beiden Bahnachsen, die wir haben, nicht unbedingt sehr zuverlässig waren. Oftmals auch mit Ausfällen, gerade zu den Pendlerzeiten, zu den Hauptpendelzeiten belastet gewesen sind. Und auf der anderen Seite ist eigentlich mehr an Verbindungen hätte geben müssen und für die Zukunft geben muss. Das ist also ein Punkt, eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Pendler müssen hier gut einfach herkommen, damit sie den Arbeitskräftebedarf, den wir haben, den wir nicht aus der eigenen Bevölkerung mitdecken können, mit ergänzen. Und dort werden wir also auch nachgewiesen über die Jahre noch weiter dran arbeiten müssen, dass es hier also zusätzliche Möglichkeiten des Herpendelns geben wird, aber darüber hinaus eben auch Punkte identifizieren können, wo wir eben Wohnungsbau betreiben können, wo wir es Interessierten ermöglichen können, sich niederzulassen, den Raumbedarf, den die Großstadt nicht decken kann, den wir hier aber durch die Weite der Landschaft, durch die Möglichkeiten, vielleicht auch Bestandsobjekte zu übernehmen, die aufgegeben sind in der Vergangenheit, dass hier also die Möglichkeit besteht, sich niederzulassen, Familien zu gründen und dafür auch Wohnraum zu schaffen, sowohl in den Orten, in den Dörfern als auch in den Städten. Und das sind so Ansatzpunkte, die dann auch wieder in den nachgeordneten Planungen, den Flächennutzungsplanungen der Städte und Gemeinden Einfluss und Niederschlag finden. Also das sind alles so die dicken Bretter, an denen auf der einen Seite zu bohren ist. Und die anderen Sachen, die wir ergänzend machen können, was ist attraktiv? Man muss auf dem Land auch Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen, schnelle Internet zu nutzen, mit hohen Geschwindigkeiten an jeder Milchkanne, wie es ja so schön mal hieß vor einer Weile. Daran haben wir frühzeitig gearbeitet. Wir haben uns bei den Förderprogrammen des Bundes immer beteiligt. Das Weiße Fleckenprogramm, das bei uns schon recht früh abgeschlossen gewesen ist, schon im vergangenen Jahr. Und jetzt auch beim Graue Fleckenprogramm, in dem wir jetzt auch wieder nochmal durchstarten, was jeden einzelnen Haushalt in diesem Landkreis mit Internetverbindung jenseits oder schneller als ein Gigabit ausstatten soll. Da sind wir auch sehr weit voran. Wir haben die Förderbescheide dafür jetzt jüngst erhalten, werden also nochmal die größten Investitionen, die es je gegeben hat in OPR in den kommenden Jahren tätigen. Knapp 95 Millionen Euro in fast 3 Jahren. Hier also in Infrastruktur investieren. Das ist ein richtig dickes Brett. Da haben wir aber auch Glück gehabt, weil die prognostischen Aufwendungen, die lagen noch mal beim Doppelten. Also als wir als erstes so unabhängig haben analysieren lassen, wie viel muss hier ausgegeben werden, um an jeden Haushalt Glasfaser zu bringen, da wurden uns Zahlen prognostiziert von knapp 180 Millionen. Und die Ausschreibung war hier wirklich ein Glücksfall. Es haben sich 3 Unternehmen, große, auch etablierte Unternehmen beteiligt und es ist weniger, was nötig ist, auch weil Eigenausbau erfolgt, Glasfaser-Eigenausbau. Das passiert natürlich alles gleichzeitig, ist auch eine Belastung für die kleinen Städte, weil dann die Straßen aufgerissen werden, Kabel verlegt werden müssen. Aber ich glaube, danach ist die Perspektive eben die wichtige, sowohl für die Unternehmen als auch für die Privathaushalte, dass sie einen Riesenschritt in die Zukunft machen und an der Stelle sicher sein können, dass sie zukunftsfest sind. Und das koordinieren wir alles, das begleiten wir und finanzieren es mit. Und auch bei dem Mobilfunkausbau, der in der Region auch natürlich nicht im Fokus für die großen Mobilfunker stand, haben wir es geschafft, doch viele Lücken zu schließen und die dazu zu bewegen, auch in waldreichen Regionen, wo nicht jetzt so viele Haushalte leben, einfach aber Mobilfunksendestationen zu errichten, an denen dann die Anbieter alle 3 ihre Technik installieren und somit auch die mobile Funkversorgung, Kommunikationsversorgung, Internetversorgung dann auf einen Stand zu bringen, wie er einer Großstadt entspricht. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um für Menschen attraktiv zu sein, die arbeiten wollen, die leben wollen oder die auch nur als Gäste und Besucher vorbeikommen und als Tourismus ein wesentliches Element der Wertschöpfung abbilden. Und das Ganze passt auch zu den Entwicklungsschwerpunkten, die sich in unserem Kreisentwicklungskonzept wiederfinden.
Natürlich habe ich mir auch so ein paar Punkte rausgesucht aus diesem Konzept, ja, die ich gerne noch ansprechen möchte. Einen Anspruch auf Vollständigkeit können wir jetzt natürlich nicht erheben, aber ich weiß das ja auch schon vor, ne, einem Dreivierteljahr hier auch im Ausschuss, im Kreistag ja auch schon mal so eine erste Zwischenbilanz, möchte ich fast mal sagen, da gezogen worden ist. Ja, und natürlich kann man das auch weiterverfolgen. Und so einige Themen haben wir schon angesprochen von den 35 Projekten. Ich habe mir noch so zwei, drei aufgeschrieben und ich fange jetzt einfach mal an. Und das erste Thema, was ich hier natürlich, was direkt ins Auge sticht für mich, ist auch das Thema Mobilität als zentrales Thema für diesen ländlich geprägten Kreis Ostprignitz-Ruppin. Ja, welche der geplanten Maßnahmen zum Beispiel im Bereich Schienenverkehr oder auch Dorfmobilität sind denn jetzt tatsächlich schon weiter fortgeschritten und woran hakt es denn möglicherweise?
Ja, was ist fortgeschritten? Auf jeden Fall das Projekt, was wir hier mit der Nummer M6 in unseren schönen Listen haben, Pilotvorhaben zur Schaffung alternativer Mobilitätsangebote im ländlichen Raum. Da haben wir verschiedene Versuche gemacht, zuerst mal im Raum Fehr-Berlin mit einem Buskonzept. Das haben wir dann später nachgeschärft und auf die Bedürfnisse angepasst, haben dort also auch einen verdichteten Busverkehr in einem sehr schwach besiedelten Gebiet. Und wir haben ein weiteres Konzept, dort einen reinen Flächenrufbus on demand, wie es jetzt so schön heißt, zum Anrufen geschaffen im Raum Lindow hin zur Kreisgrenze nach Oberhavel, der sich sogar verknüpfen lässt mit dem Rufbus in Oberhavel namens Mover, den es dort gibt. Also diese Angebote, da wurde jetzt also schon etwas auch geschaffen. Ja, was haben wir noch gemacht? Ständig ist natürlich abzuarbeiten unser Radverkehrskonzept. Das wurde seinerzeit auch vom Kreistag ja mit breiter Zustimmung beschlossen. Daran wird halt ständig gearbeitet. Das sind natürlich laufende Dinge. Es ist halt alles sehr mühselig. Das muss man auch ehrlich gestehen, weil die Radwege richten sich dann natürlich auch danach, wem die Straße gehört. Und der Baulastträger der Straße muss dann halt einen Radweg bauen. Und dafür muss er Flächen haben und da muss man erstmal das Land für die Flächen bekommen, um darauf dann bauen zu dürfen. Das ist alles sehr, sehr mühselige Dinge. Ja, was haben wir noch im Thema im Bereich Mobilität? Es sind hier natürlich auch Dinge, die wir nur bedingt beeinflussen können. So hat ja das Land Brandenburg vor einiger Zeit eine Prüfung zur Wiederinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken für den Personenverkehr angeschoben. Da sind wir eben auch im Untersuchungspaket mit der Bahnstrecke von Neuruppin nach Neustadt-Dosse. Die wurde 2006 abbestellt im Personenverkehr, ist aber nach wie vor betriebsfähig und wird sporadisch von Güterzügen befahren. Und da hat das Land nochmal die Möglichkeiten einer Reaktivierung im Personenverkehr untersucht. Die Ergebnisse stehen aber noch aus. Die sind uns also noch nicht bekannt. Wir wurden dazu halt beteiligt, wie das üblich ist. Wir sind aber dort nicht der Projektträger, wie es so schön heißt. Ja, was der Herr Landrat schon sagte, ist natürlich, dass wir sehr, sehr intensiv uns immer bemühen um Verbesserungen im Schienenpersonennahverkehr. Das kann man dann hier unter die Projekte M1 und M3 sozusagen subsumieren, wie es so schön heißt. Nämlich, dass wir eben versuchen, mit dem Land, mit den Landkreisen, die uns benachbart sind, dafür zu sorgen, dass eben die Schienenverbindungen besser werden, dass vielleicht auch überraschend ermittelte alternative Verbindungen, wie die vorhin beschriebene und ja von Ihnen auch benutzte Verbindung, derzeit von Berlin-Gesundbrunn über Löwenberg-Mark nach Neuruppin, vielleicht auch verstetigt wird, weil sie eben eine sehr schöne zweite Achse nach Berlin böte. Auch wenn die eine gestört ist, kann man immer noch die andere benutzen. Also auch unter dem Aspekt sehr sinnvoll, vielleicht den 30-Minuten-Takt nicht auf einer Strecke zu fahren, weil wenn da der Baum drauf liegt, fährt gar kein Zug. Wenn er auf der einen Strecke liegt und wir haben noch eine zweite, dann kann man eben die andere auch noch benutzen.
Auch Viktoria Juraschek habe ich nach ihren Erfahrungen und nach dem Feedback der Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung der Projekte gefragt.
Es sind viele Projekte und für fast alle Projekte brauchen wir ganz viele Akteure, die dort mitmischen, sage ich mal. Und das ist auf der einen Seite sehr interessant, aber halt auch sehr herausfordernd, denn viele Akteure wollen halt auch mitreden und mitbestimmen und man hat halt auch noch die, ja, einfach die Gegebenheiten drumherum, die man ja auch noch beachten muss, ob es jetzt das Finanzielle ist, ob die Planungshoheiten der Kommunen, ein ganz wichtiges Thema, ne? Also wir sind zwar der Landkreis, aber jede Kommune hat ja ihre eigene Planungshoheit, ihre kommunale Selbstverwaltung. Wir wollen natürlich nicht denen irgendwas aufstülpen. Also, ne, wir wollen ja gerne gemeinsam mit den Kommunen etwas verändern und ja, und das sind einfach Sachen, die eine Umsetzung herausfordernd machen. Und die Bürgerschaft wollen wir natürlich auch mitnehmen. Also wir haben während des Beteiligungsprozesses natürlich durch Umfragen, durch Workshops, Steuerungsrunden ganz viel Bürgerbeteiligung gemacht. Jetzt ist es so, wo wir jetzt explizit an den Projekten arbeiten, gerade, dass wir dann im Rahmen der Projekte versuchen, die Bürger mitzunehmen. Bei vielen ist es so, bei vielen Projekten, dass wir vor allen Dingen mit den Kommunen oder mit den Vertretern der Kommunen zusammensitzen, mit Interessensgemeinschaften, Verbänden etc., je nachdem, was gerade für Projekte laufen. Jetzt bei der Gesundheitsversorgung sind zum Beispiel auch von den Seniorenbeirat, die sind zum Beispiel auch angeboten, weil das ja ein Thema ist, Gesundheitsversorgung, was gerade auch die ältere Bevölkerung, gerade auf den Dörfern, ne? Wie komme ich zum Arzt? Was ist, wenn ich dort keine Ärzte mehr habe? Werde ich nicht mehr diese Gemeindeschwester wie früher? Ne? Man muss halt immer von, sag mal, dem Dorf XY 30 Kilometer entfernt, vielleicht ein bisschen in die Kreisstadt irgendwie kommen. Also das ist gerade auch für die Senioren ein wichtiges Thema. Ja, und da versucht man die halt explizit dann einzubinden, je nachdem, was gerade für Projekte sind. Aber ohne die Bürger oder ohne diese Beteiligung geht es auch einfach nicht. Weil wir brauchen das natürlich auch, um ja, diese Projekte auch voranzubringen. Ja, wir wollen ja auch die kosten auch Geld, wir wollen Gelder auch dafür haben, wir brauchen ja auch ein bisschen so diese Unterstützung, dieses Bottom-up-Prinzip ist halt da auch ganz, ganz wichtig.
Das Thema Gesundheitsversorgung stand schon bei der Online-Befragung der Bürgerinnen und Bürger ganz oben auf der Liste der gefragten Themen. Deswegen ist es auch ein prominenter Teil des Kreisentwicklungskonzeptes. Und das, bevor überhaupt wie aktuell über das Krankenhaus Wittstock diskutiert wurde. Noch einmal Ralf Reinhardt zu diesem Thema.
Wir haben ja hier im ländlichen Raum oftmals das Problem und die Schwierigkeit, dass nicht nur wir alle altern und älter werden und auch die Bevölkerung hier ältert, sondern auch die Ärzteschaft und die sich dann zur Ruhe setzen möchte und dann nicht immer einen Nachfolger findet. Und eine Idee aus diesem Kreisentwicklungskonzept war es, dass wir eine Stelle einrichten, die hier versucht, mit unserer Universität, die wir ja vor einigen Jahren gegründet haben, die Medizinische Hochschule, an dieser ansiedelnd andockend eine Weiterbildungskoordinationsstelle etablieren. Weiterbildung für Ärzte, die von der Universität ausgebildet werden, aber danach dann eine Facharztausbildung antreten müssen. Und Fachärzte, die uns hier fehlen werden, werden auch Allgemeinmediziner, Hausärzte sein. Und diese Hausärzte, bevor sie sich niederlassen können oder eine Praxis übernehmen können, müssen viele Weiterbildungsstationen absolvieren. Nach 6 Jahren Studium und Prüfung schließen sich für Hausärzte quasi nochmal 5 bis 6 Jahre Weiterbildung an, Facharztqualifikation. Und dazu sind viele Stellen zu durchlaufen, die koordiniert werden wollen. Praktische Stationen, wo das Handwerkszeug des Hausarztes nochmal erlernt werden muss von den Studierenden, von den Absolventen. Und diese Stelle, die haben wir an der MHB eingerichtet, die finanzieren wir als Landkreis. Das ist ein Beispiel aus dem Kreisentwicklungskonzept, was wir auch in die Realität umsetzen konnten. Und das ist jetzt erst jüngst passiert und diese Stelle ist besetzt worden. Da haben wir auch lange suchen müssen, bis jemand gefunden werden konnte, der diese Aufgabe übernimmt. Und das ist zum Beispiel so ein interessanter Ansatz. Eine Idee, die aus dem Kreisentwicklungskonzept entwickelt wurde und die wir dann als Landkreis in Kooperation mit der Universität hier dann in Neuruppin etablieren konnten und die jetzt arbeiten muss. Das ist zum Beispiel mal so ein positives Beispiel. Und ein kleiner Punkt aus dem KEK, den wir schon umsetzen konnten, neben vielen anderen, die noch vor uns sind, an denen wir jetzt noch arbeiten wollen.
Nun kann man sich die Projekte, ja, den Stand und auch die Infos dazu, was die Projekte ausmachen, so als Bürgerinnen und Bürger hier im Landkreis natürlich auf der Website des Landkreises anschauen unter dem Reiter Kreisentwicklungskonzept 2035+. Da steht das sehr schön, auch farblich markiert. Das ist das eine, dass ich da reingucken kann. Aber wir haben es ja eben schon angesprochen. Wenn ich jetzt tatsächlich hier als Anwohnende bei einem Projekt bin und sage, das interessiert mich jetzt, wie kann ich da mitmachen, kann ich mich da einbringen, wie funktioniert das, an wen kann man sich dann wenden?
Ja, dann kann man sich natürlich an uns wenden, an das Team Kreisentwicklung und Mobilität. Wir hatten unlängst Besuch, dann kamen zwei junge Herren zu unserer Mitarbeiterin für Mobilität und haben geklopft. Wir haben jetzt nicht so viele Bürger, die bei uns vorsprechen, und haben dann ihr Projekt vorgestellt, wie sie zum Beispiel hier gerne einen Rollerbetrieb, also mit diesen E-Rollern, aufbauen möchten. Insbesondere aber eben auch für den Alltagsbetrieb, um zum Beispiel die letzte Meile von der Bushaltestelle bis zu dem, wo ich hin möchte, zu verkürzen, dass ich das vielleicht nicht laufen muss oder eins der nicht vorhandenen Taxis auch nicht benutzen kann, wie das leider ja auch bei uns der Fall ist, eben auf dem flachen Land, sondern ich dann mit diesen Rollern vielleicht dieses abwickeln könnte. Und dazu haben sie eben ihre Projektidee vorgestellt, haben halt um Unterstützung geworben, haben gefragt, oder gibt es sowas schon, was wissen wir, gab es das schon, einfach so ein bisschen sich erkundigt, was an Mobilität auch wir so in der Pipeline haben, was ich eben schon sagte mit Pilotvorhaben, und dazu haben wir uns dann ausgetauscht und haben eigentlich gesagt, also wir finden die Idee ganz spannend, sie haben uns auch ihr Konzept erläutert, wie sie verhindern wollen, dass die Dinger dann auf dem Gehweg rumliegen, also diese negativen Folgeerscheinungen, wie man sie jetzt aus den Großstädten kennt, wo man dann mühsam gegengesteuert wird. Wir fanden es durchaus interessant und haben also dann auch gesagt, wir würden das dann auch unterstützen, wenn das jetzt entsprechend weitergeht, ja.
Auch das Thema Umwelt und Energie ist Teil des Kreisentwicklungskonzeptes 2035+. Ich fasse nun einige Beispiele zusammen, die sich aus unserem Gespräch ergeben haben. Gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter dem Landkreis Havelland sowie den Städten Brandenburg an der Havel, Stendal und Potsdam, plane der Kreis laut Werner Nüse in Kooperation den Bau einer modernen Bioabfallvergärungsanlage. Eine bestehende Anlage werde dafür umgebaut und technisch erweitert. Künftig solle aus Bioabfällen Biogas entstehen, das ins Netz eingespeist und vergütet werde. Noch laufe das Genehmigungsverfahren, aber die Inbetriebnahme sei schon für 2028 oder 2029 angepeilt. Nicht vergessen werde auch der Naturschutz. Der Landkreis dränge seit Jahren auf eine Grünbrücke über die A24, damit Wildtiere wieder sicher zwischen ihren Revieren wechseln könnten, so Reinhard. Das Land Brandenburg stehe dahinter und habe die Autobahn GmbH noch einmal ausdrücklich aufgefordert, das Projekt endlich umzusetzen.
Fit für die Zukunft, das ist ja auch das Oberthema dieses Kreisentwicklungskonzeptes. Und dazu gehört auch der Aufbau einer Willkommensagentur, also die helfen soll, neue und auch ehemalige Bürgerinnen und Bürger wieder für den Landkreis zu gewinnen. Ja, wie sieht denn da der aktuelle Stand dieses Projektes Willkommensagentur aus? Und gibt es bereits Rückkehrerinnen und Neuansiedler hier im Landkreis?
Ja, ziehe ich mich ja glatt dazu, ne, als Neuansiedler, zwar schon vor 10 Jahren, aber immerhin. Ja, also das Projekt ist jetzt so weit fortgefahren, dass wir das Konzept erarbeitet haben. Also wir haben dort auch das extern ausgeschrieben. Das hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die AEG, die für den Landkreis tätig ist, im Bereich Wirtschaftsförderung sozusagen übernommen. Das Konzept ist eigentlich fertig. Jetzt geht es halt darum, dass wir uns zusammensetzen, auch mit den ganzen Kommunen, mit zum Beispiel der Hochschule etc., also den verschiedenen Akteuren, um zu schauen, wie können wir das jetzt umsetzen, was in diesem Konzept steht. Also so eine Agentur entsteht ja nicht einfach mal so nebenbei, sondern muss finanziert werden. Wo soll die angesiedelt sein? Wie viele Leute sollen dort beschäftigt sein? Was ist generell das Thema dieser Agentur? Möchte man jetzt nur Marketing machen für die Werbung? Möchte man wirklich bestimmte Sachen wie Wohnungs Suche etc. übernehmen. Solche Sachen müssen alles geklärt werden. Und ja, und das ist jetzt das Ziel für dieses Jahr, dass wir das jetzt weiter vorantreiben. Und ich kann jetzt nur sagen, so was ich so mitbekomme, auch so im Umfeld, auch im privaten Umfeld, also wir haben schon relativ viele Neuansiedlungen hier bei uns im Landkreis, auch einige, die rückgekehrt sind. Ein ganz großes Thema, was aber auch die Menschen ganz stark umtreibt, ist das Thema Wohnen. Wir haben halt auch schon den Druck, auch aus Berlin. Also wir haben wirklich auch entsprechende Mieten hier, die gerade hier in Neuruppin oder Neuruppin-Nähe nicht mehr so günstig sind. Es ist gar nicht so einfach, überhaupt eine Wohnung zu finden. Also das ist auch ein Thema bei dieser Willkommensagentur. Wie gehen wir mit dem Thema Wohnen um? Weil es schon jetzt aufgetreten ist, dass jemand rückkehren wollte, aber keine Wohnung gefunden hat. Na, also das müssen wir auf alle Fälle mitspielen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der hierher kommt. Und ich denke auch, dass zumindest die ich kenne und auch kennengelernt habe, die dann auch zurückgekommen sind oder neu hergekommen sind, sich hier auch sehr wohlfühlen. Und ja, und deswegen hoffe ich auch, dass dieses Projekt weiter vorangetrieben wird, weil ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir da Unterstützung bieten.
Herr Reinhardt, was ist ja bei diesem Thema Willkommenskultur neu wieder Ansiedlung hier im Landkreis? Was bedeutet das für Sie?
Na, es ist wichtig, weil letztlich damit die Entscheidung denjenigen, die Interesse haben, hierher zu kommen, etwas leichter gemacht werden kann und soll. Indem die Komplexheit eines Wohnsitzverlagerns betrachtet werden soll. Also nicht nur die eine Fachkraft, die eine Person, um die es geht, sondern auch die Frage, was ist mit dem Partner, der vielleicht auch sich hierher orientiert, wo findet er Arbeit, wie muss der Wohnraum gestaltet werden, wie sieht es aus mit Kindertagesplätzen, Schulen, wenn Kinder im Raum stehen oder die Familienplanung in die Richtung orientiert ist. Also die Gesamtheit eines Wechsels einer Standortattraktivität soll dort betrachtet werden und Angebote gemacht werden. Das ist so der Anspruch, den wir da gerne realisiert wissen wollen. Eine Begleitung, eine Unterstützung bei den vielen Facetten und Fragen, die mit so einer Standortentscheidung, also pro Standort OPR, nicht nur in Neuruppin, sondern vielleicht ja auch in Wittstock, Rheinsberg, Küritz oder in den ländlicheren Regionen, in den Dörfern im Zusammenhang steht. Und auch die Frage der Mobilität. Also sind dort dann auch für diese Familie die unterschiedlichen Pendelbeziehungen realisierbar, die dann mit den unterschiedlichen verschiedenen Arbeitsorten zusammenhängen, wenn es denn gelingt, das tatsächlich zu vermitteln. Ein hoher Anspruch, wo aber auch, glaube ich, schon ein guter, positiver Beitrag mitgewonnen ist, wenn nur einzelne dieser Fragen vermittelt und unterstützt werden können. Letztlich geht es ja darum, Interessenten das Gefühl zu geben, dass man sich um sie kümmert, ihnen Unterstützung bietet. Nicht alle Fragen wird lösen können, die sich mit so einer Entscheidung einhergehen, aber doch Unterstützung anbieten. Und das kann durch so eine Agentur vielleicht geleistet werden. Und deswegen ist auch die Ansiedlung bei unserer Regionalentwicklungsgesellschaft ein guter Gewinn, weil dort viele dieser Fragen auch schon jetzt zusammenlaufen. Also von der Fachkräftevermittlung, von Talente-Initiativen, Talente-Netzwerk, wo also der eine Arbeitgeber, der vielleicht nach Mitarbeitern gesucht hat und eine Bewerbung erhalten hat, sieht, das passt nicht zu mir, aber vielleicht passt es ja zu einer anderen Firma, zu einem anderen Unternehmen, der auch Arbeit Kräfte sucht. Wir sind ein Landkreis, in dem der Arbeitsmarkt suchend ist, also kein Überangebot an Arbeitskräften vorhanden ist, sondern eher Überangebot an verschiedenen Arbeitsstellen. Und das ist schon was Besonderes. Und das jetzt übereinander zu bringen, sprich diejenigen, die Arbeit suchen, die vielleicht noch nicht den Schritt sich vorstellen können, hierher zu ziehen, noch pendeln, aber doch es zumindest wagen, auch in unserer schönen Region einen Schritt in die Zukunft zu machen. Das alles soll dort vielleicht gut miteinander verknüpft werden können.
Ja, das Konzept, das Kreisentwicklungskonzept ist ja, wenn man jetzt mal hochrechnet, 2035 plus sogar auf 10 bis 15 Jahre ausgelegt. Wie flexibel ist das Ganze denn, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern? Demografie ist ja auch ein großes Stichwort, Gesellschaften werden älter. Energiepolitik haben wir schon genannt. Fördermittel ist natürlich auch ein Thema immer dabei. Ja, und Wie wird denn der Fortschritt in den kommenden Jahren gemessen? Also ich weiß, Sie haben ja einmal schon eine Art Zwischenbilanz gezogen. Woran machen Sie das fest? Also was gibt es da für Parameter, an denen Sie den Erfolg möglicherweise des Konzeptes einzelner Projekte messen?
Ja gut, natürlich gibt es ja hier Projekte, wo wir direkt derjenige sind, der das Projekt vorantreibt, der Steuerer ist, derjenige unter Umständen sogar, der was baut oder etwas entwickelt. Dann lässt sich natürlich der Erfolg sehr gut messen. Schwierig ist es bei den Projekten, wo, wie Frau Juracek ausführte, natürlich eine Vielzahl von Akteuren beteiligt werden, wo auch wir unter Umständen nur einer von vielen Akteuren ist, der dann in einer Akteursgruppe darauf drängt, wir sollten das vielleicht jetzt mal alle gemeinsam tun. Da ist es dann natürlich nicht so einfach zu sagen, es geht jetzt voran und wir können das Tempo sozusagen auch bestimmen. Und dann gibt es natürlich einen ganz wichtigen Punkt, das Geld. Wir sind jetzt ja nun auch gerade in einer Periode, wo die Finanzen, auch die öffentlichen Finanzen, eher knapp gehalten sind, sodass gewisse Projekte, die wir natürlich auch hier drin haben, aufgrund fehlender Finanzmittel schwierig nur anlaufen können. Auch die Willkommensagentur, über die eben gesprochen wurde, hat eben darunter zu leiden. Wir sind im Moment erstmal bemüht überhaupt, wir werden ja einen Personalbedarf haben, wie wir den überhaupt decken können, auch finanziell. Dass wir dann auch noch Leute finden, die das machen, ist die eine Sache, aber wir haben ja auch noch mal zu klären, wie kann es überhaupt finanziert werden. Und da stehen wir immer noch vor der Prüfung, welche Möglichkeiten gibt es. Förderprogramme sind zwar immer schön und gut, aber die Förderung gilt immer für einige Jahre, danach läuft sie aus. Können wir das dann verstetigen? Wollen wir trotzdem damit starten? Finde ich Leute, die vielleicht nur mit einer Befristung von 2 oder 3 Jahren überhaupt diesen Job dann machen wollen? All das sind ja so Überlegungen, die man dann immer hat. Und das betrifft natürlich dann eine Anzahl von diesen Projekten, wo natürlich auch das Messen dann gar nicht so leicht ist. Wir sollen jetzt jedes Jahr dem Kreistag einen ganz kurzen Bericht geben. Und in 5 Jahren soll dann das Konzept komplett einmal evaluiert werden, wie es jetzt immer so schön heißt, wo wir also alle Sachen mal ein bisschen vertieft anschauen. Und dann kommen wir natürlich zu Ihrer berechtigten Frage. Es ist alles sehr schnelllebig. Es wird sicherlich auch Themen geben, die sind einfach überholt. Die sind mittlerweile in eine andere Richtung gelaufen oder es sind einfach Themen neu über uns gekommen. Dann muss man eben weiter steuern und es wird ja auch Dinge geben, die sich schlicht dann erledigt haben, die abgearbeitet sind, wenn die Bioabfallvergärungsanlage denn dann mal am Netz ist, was wir hoffen, dann ist das Projekt natürlich auch erledigt. Ansonsten ja, Messen von Erfolg sind natürlich, wir haben zum Beispiel ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept jetzt auch, ist gerade erstellt, der Entwurf liegt vor, er wird im März jetzt in den Gremien des Kreistages vorgestellt werden und auch da kann man natürlich dann sehr schön durchaus messen, ja, wie viel Gewerbe wurde denn dann, wenn ich jetzt mal einen Zeithorizont von 5 Jahren nehme, konnte denn in dieser Zeit eigentlich akquiriert werden am Markt? Was wurde denn neu entwickelt? Welche Firmen haben sich niedergelassen? Also das ist durchaus, sagen wir mal, auch ein Themenbereich, den man relativ gut auch kontrollen kann, wo man den Fortschritt sieht. Anderes ist Aufbau der touristischen Familienmarke Seenplatte. Die ist ja jetzt da, die ist am Markt, die GmbH ist seit 1. Januar im Betrieb und da habe ich natürlich wunderbar, ich habe Gästezahlen, ich habe tagestouristische Zahlen, ich habe Übernachtungszahlen, ich habe Ankünfte, also ich habe am Ende auch Umsätze von touristischen Betrieben, ich habe Hotelbetten, Zugang, Abgang, wie entwickelt sich der Markt, da kann ich natürlich sehr gut sagen, wie hat sich eigentlich dieses Themenfeld Seenplatte entwickelt, da ist es dann natürlich sehr schön, ja.
Ja, dann mache ich zum Abschluss des Gesprächs gerne nochmal eine Rundfrage bei Ihnen dreien, nämlich was macht Sie optimistisch, dass das Kreisentwicklungskonzept vielleicht als Beispiel auch wirklich positiv wirken kann und was wünschen Sie sich denn ganz persönlich vielleicht für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin? Ich fange bei Ihnen an.
Also ich denke, zumindest dass die Erfahrung der letzten Jahre, dass wir eine extrem gute Zusammenarbeit haben hier bei uns im Landkreis mit den Kommunen, mit den Bürgern und dass es einfach Spaß macht und auch schon ein gemeinsames Problembewusstsein irgendwo da ist. Und wir konnten ja auch schon, man hat es ja heute auch gemerkt, viele Projekte schon anstoßen, teilweise auch schon umsetzen. Und ich denke mal, es wird auch weiterhin so gehen. Das Finanzielle, ja, bereitet ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich hoffe einfach, dass generell das Thema Kreisentwicklung, ja, in den Köpfen der Leute ist es eine freiwillige Aufgabe, ne, keine Pflichtaufgabe, wo wird zuerst gestrichen bei den freiwilligen Aufgaben, muss man auch ganz deutlich sagen. Und ja, das hoffe ich einfach, dass das weiterhin auch einfach in den Köpfen der Leute ist. Kreisentwicklung ist wichtig, auch für uns alle, dass wir den Landkreis weiter voranbringen. Und ich hoffe einfach für mich persönlich, für die Familie, dass es weiter so ja, ein positives Leben hier bleibt, dass genug Gelder da sind, um die Vereine laufen zu halten, dass genug Gelder da ist, weiter um die Städte weiter aufblühen zu lassen. Und es macht einfach Spaß, dass am Tourismus nicht gespart wird, sondern genau das Gegenteil passiert, weil die Leute, die hierher kommen, bringen ja auch positive Energie mit. Ja, wir haben ganz viele Berliner hier, das verändert auch noch mal so ein bisschen das Miteinander, Touristen und Dazugezogene, und das macht einfach Spaß. Und ja, es ist einfach schön hier.
Ja, Herr Nüse, was macht Sie optimistisch?
Ja, was macht mich optimistisch? Ich denke, wir haben mit dem Kreisentwicklungskonzept einen sehr guten Handlungsleitfaden. Wir haben eine schöne Übersicht. Wir haben auch Kreistagsabgeordnete, die uns daran messen, die danach fragen. Umgekehrt kann ich aber auch natürlich immer damit argumentieren, wenn wieder, ich sage mal, der Ruf laut wird, wir müssen dies noch machen und jenes noch mal, kann ich ja sagen, wir haben ja hier schon was. Wir sollten vielleicht uns erstmal hieran orientieren und darüber dann diskutieren, ob wir das hier fortführen wollen oder ob wir das nicht fortführen wollen. Also auch sagen, eine gewisse Priorisierung hier drin. Wir haben ja seinerzeit dann auch auf Bitten auch aus dem Kreistag eine Priorität durchaus hier auch gesetzt, über die man sicherlich dann auch immer wieder diskutieren muss. Aber ich finde es eben gut, dass es hier dieses Dokument gibt, an dem man auch arbeiten kann, wo man aber auch immer wieder nochmal die Impulse bekommt, dass auch nichts wegrutscht, was einmal wichtig war. Manchmal ist es auch so, dass tatsächlich Sachen regelrecht wegrutschen, auch durch personelle Wechsel. Sowas steht ja leider auch immer mal wieder an. Und dann ist es einfach gut, dass man halt so ein Agenda hier auch für die Zukunft dann hier hat.
Herr Reinhardt, was macht Sie optimistisch bei der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes?
Na, es ist eine tolle Bestandsaufnahme, die mal aus allen Lebensbereichen so den gegenwärtigen Moment abbildet und damit auch dokumentiert, was wir alles schon erreicht haben und auch sieht, was sich im Verhältnis zu den vorherigen regionalen Entwicklungsstrategien schon weiterentwickelt hat und wo es Akteure gibt, die bereit sind, auch mal Mut und Risiko in Realität umsetzen zu lassen. Und wie man es jetzt hier zum Beispiel gesehen hat mit der Küritz-Ruppiner Heide, die, wer hätte das gedacht, durch Bürgerbewegungen eine Entscheidung der Bundeswehr vor vielen Jahren zur Folge hatte, diesen Truppenübungsplatz dann doch aus der militärischen Nutzung herauszunehmen und den Menschen hier für ihre eigenen Ideen und Ziele zur Verfügung zu stellen und aber auch damit Verlässlichkeit zu verbinden. Wir als Landkreis haben gesagt, wir stehen hier im Wort und wir werden die zivile Nutzung dieser Heide vorantreiben mit Ideen, mit Konzepten, mit den Städten und Gemeinden, die dort als Anrainer, als Anlieger drumherum sind. Wir haben ein eigenes Projekt realisiert. Wir haben dort auf dem Siemannhügel einen Aussichtsturm entwickelt, der als Zielpunkt für viele Touristen neu zu entdecken war und es damit auch den anliegenden kleineren Orten mit ihren Unternehmern ermöglicht hat, auch eigene Konzepte zu entwickeln. Also sprich, wir waren verlässlicher Partner, wir sind weiterhin ein verlässlicher Partner. Die Zuverlässigkeit und Stabilität, die bringen wir mit als Region, als Menschen, als aber auch Verantwortungsträger in dieser Region. Und auch jungen Menschen ermöglichen wir das, hierher zu kommen. Wir haben seit sehr vielen Jahren ein kostenloses Schülerticket, dass jeden Schüler in unserem Landkreis inzwischen sogar das Deutschlandticket zur Verfügung stellt, der damit mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln überall, nicht nur in unserem Landkreis, sondern in ganz Deutschland hinreisen kann. Das ist auch eine Besonderheit, keine Selbstverständlichkeit und angesichts der finanziellen Lasten, die wir zu tragen haben, etwas ganz Besonderes. Und so eine Kleinigkeiten sind es, die finden Sie vielleicht nicht alle im Kreisentwicklungskonzept, aber die sind als Impulse und als Ideen an anderer Stelle mit entstanden und fußen oder münden in solchen Konzepten, Gedanken, Projekten, die es erfordern, dass man eine gewisse Beständigkeit, Bodenständigkeit und Vertrautheit entwickelt. Und das hat die Politik zu uns als Verwaltung, aber wir auch untereinander zu den Städten und Gemeinden hier umsetzen können. Und ich würde sagen, das ist nicht selbstverständlich, wenn man an anderer Stelle die Schnelllebigkeit, Dynamik und auch die Wechselhaftigkeit der politischen Verantwortungsträger in Person als auch der damit verbundenen Konzepte sieht. Und das, glaube ich, hat heute auch nochmal einen besonderen Wert. Und den erlebt man hier in OPR Tag ein, Tag aus, wo man sagen kann, das ist eine gute Basis, auf der blicke ich auch positiv und mutig in die Zukunft.
Das war sie, die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe in OPR, ein Brandenburg-Podcast aus Ostprignitz-Ruppin. Wir haben uns zunächst mit dem Kreisentwicklungskonzept 2035 Plus beschäftigt und darauf werden wir auch in den nächsten Folgen dieser Reihe in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder zurückkommen. Außerdem werden wir in dieser Reihe auch andere Themen aus Ostprignitz-Ruppin aufgreifen, zum Beispiel aus Tourismus, Kunst und Kultur. Für jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Großstadtradio aus Berlin und Brandenburg.